Aktenzeichen Henri Dunant, Gründer des Internationalen Roten Kreuzes, zum 100. Todestag. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Das kleine lombardische Städtchen Solferino ist ein beschaulicher Ort. Es gibt ein paar Cafés und zwei Hotels, doch Touristen verschlägt es nur selten hierher. Dabei sind es nur ein paar Kilometer von Solferino nach Sirmione, dem Touristenmekka am Gardasee. Gäbe es nicht ein Museum, eine Gedenkstätte und das Ossario, das heißt das Beinhaus, ein schauerliches Memento Mori mit mehreren tausend hinter Maschendraht aufgestapelten Schädeln, nichts erinnerte mehr daran, was am 24. Juni 1859 hier geschah. Es war eine der größten Schlachten des 19. Jahrhunderts, bei der in Solferino und Umgebung fast 300.000 Soldaten aufeinander trafen. Napoleon III. Von Frankreich und der österreichische Kaiser Franz Josef führten die Truppen an in diesem Kampf, der den Weg zur Einigung Italiens ebnen sollte. Mindestens 50.000 Soldaten starben in dieser Schlacht, viele, wenn nicht die meisten von ihnen, nach der Schlacht. Die Verwundeten erlagen ihren Verletzungen oft nach Tagen unter unsäglichen Qualen, weil ärztliche Hilfe fehlte. Er versucht mit den verstörten Bewohnern von Solferino und der Umgebung die Not der Verwundeten zu lindern. Man zerreißt Hemden, Unterwäsche, Bettlaken, um provisorisches Verbandzeug zu haben. Man bringt Decken, Arm- und Beinschienen, Lebensmittel. Man legt die Blessierten in die eigenen Stuben und Scheunen, in die Ställe und Keller, und noch immer sind nicht alle Verwundeten vom Schlachtfeld. Joachim Gardemann, Leiter des Kompetenzzentrums Humanitäre Hilfe in der Fachhochschule Münster, erklärt, warum es damals keine Sanitätsdienste gab.
Nach dem Wiener Kongress 1815 hat es ja in der Tat bis 1855 überhaupt keinen Krieg mehr gegeben in Europa, sodass die europäischen Mächtigen und auch die Generäle eigentlich gar nicht mehr wussten, wie schlimm der Krieg eigentlich ist. Und die Schlacht in Solferino war die erste auf europäischem Boden. Und man hatte schlicht und einfach vergessen, dass man einen Sanitätsdienst brauchte. Bis dahin war es üblich, dass sich auch noch verletzte Soldaten bis aufs Messer auch noch am Krankenbett sich gegenseitig bekämpften. Und Dunant hat dann seinen berühmten Spruch
Tutti fratelli,
wir sind alle Brüder, getan. Und darauf geht ein Grundsatz im humanitären Völkerrecht bis heute zurück, dass der kampfunfähige Soldat kein Feind mehr ist. Der Soldat, der nicht mehr kämpfen kann, darf auch nicht mehr bekämpft werden.
Noch in Solferino setzt sich Henri Dunant in eine der Bauernstuben und schreibt Briefe an die Heeresleitung der Sieger, in denen er um Schonung der Gefangenen bittet.
In diesem Buch beschreibt er den Krieg zum ersten Mal genau, wie er ist. Der Krieg ist also kein buntes Spektakel von uniformierten, prachtvollen jungen Männern, die heldenhaft ihr Leben aushauchen, sondern der Krieg ist schmutzig und viel Geschrei und viel Tod, unendlich viel Leid.
Musik. Solferino geht Henri Dunant nicht mehr aus dem Kopf. Er unterbricht seine Verhandlungen und schreibt seine Erinnerungen an Solferino, 3 Jahre nach der furchtbaren Schlacht. Er schildert minutiös das Geschehene, bleibt aber in der bloßen Wiedergabe der Ereignisse nicht stecken. Er zieht Konsequenzen, lässt ein Buch in einem Appell an die Staatsmänner ausklingen. Sein Fazit? Wenn schon die Menschheit vermessen und besessen genug ist, immer neue Kriege vom Zaun zu brechen, und wenn die Kriegssucht zu immer neuen Vernichtungsmitteln und mörderischen Kampfmaschinen führt, dann soll wenigstens ein Abkommen getroffen werden, das die Leiden der Verwundeten und Kriegsgefangenen mildert. Henri Dunants Buch und Plädoyer für die Opfer des Krieges verhallt nicht ungehört. Am 22. August 1864 unterzeichnen im Rathaus zu Genf die Delegierten von 16 Staaten die Konvention, die Linderung des Loses der im Krieg verwundeten Militärpersonen betreffend. Hier einzelne gestraffte Artikel aus dieser Genfer Konvention, wie sie bald im allgemeinen Sprachgebrauch heißt. Die Ambulanzen und Militärspitäler werden als neutral anerkannt und demgemäß von den Kriegführenden geschützt und geachtet werden, solange sich Kranke und Verwundete darin befinden. Die Landesbewohner, welche den Verwundeten zu Hilfe kommen sollen, geschont werden und frei bleiben. Die Verwundeten und kranken Krieger sollen gleich viel, welchem Volke sie angehören, aufgehoben und verpflegt werden. Eine überall anerkannte Fahne wird für die Spitäler angenommen. Desgleichen wird für das neutralisierte Personal ein Armband zugelassen. Fahne und Armband tragen das Rote Kreuz auf weißem Grund.
Zunächst wollte man eine weiße Flagge nehmen, da hatten aber die Militärs was dagegen, weil das die Parlamentärsflagge ist. Und schließlich war das die Idee eines Schweizer Generals, Henri Dufour, der sagte, nehmt ein rotes Kreuz auf weißem Grund, das sieht man gut, auch im Pulverdampf.
Zu den Unterzeichnern gehören außer den europäischen Großmächten Italien, England, Frankreich und Preußen auch die USA.
Zum ersten Mal gab es kodifizierte Regeln auch für das Verhalten im Kriege. Im Krieg war seitdem nicht mehr alles erlaubt, sondern es gab auch gewisse Regeln, an die sich eigentlich die meisten organisierten Armeen bis heute halten. Wir haben heute ein großes Problem, dass wir es nicht mehr mit organisierten Armeen zu tun haben, sondern mit Rebellengruppen, mit Drogen, aufgeputschten Kämpfern, die diese Regeln natürlich weder kennen noch beachten.
Henri Dunant könnte sich mit diesem Erfolg zufrieden geben, aber er reist rastlos durch Europa, will seine Idee vertiefen und durch persönliche Aussprachen mit Königen, Präsidenten und Ministern lebendig erhalten. Hilfreich stehen ihm dabei inzwischen der Genfer Rechtsanwalt Moignet und der schweizerische General Dufour zur Seite. 1866 beginnt Bismarck mit seinem Verbündeten Italien den Bruderkrieg gegen Österreich und den Deutschen Bund. Die Frauen und Männer unter dem Zeichen der Organisation des Roten Kreuzes werden erstmalig respektiert, die Genfer Konvention beachtet. Der König von Preußen, der den Krieg für sein Land siegreich beenden kann, legt Henri Dunant zur Feier des Friedens von Prag ein. Spätestens hier müssen die Einwände erwähnt werden, die gegen das Werk Henri Dunants erhoben wurden. Genügt es, den Krieg menschlicher zu machen? Wird durch scheinbare Humanisierung des Krieges der Militarismus nicht sogar eher zur Kriegsvorbereitung und Kriegsführung veranlasst? Darüber kann und sollte man diskutieren. Außer Frage aber steht, dass seit der Annahme der Charta des Roten Kreuzes Hunderttausende von Verwundeten und Kriegsgefangenen ihr Leben behalten haben. Zum 100. Geburtstag des Internationalen Roten Kreuzes 1959 hielt der Schweizer Historiker und Diplomat Karl Jakob Burckhardt die Festrede. Als damaliger Präsident des Internationalen Roten Kreuzes sagte er über dessen wichtigstes Prinzip:
Das Rote Kreuz ist neutral. Neutral ist an und für sich ein negativer Begriff, der eine Haltung bezeichnet, durch welche man sich aus den Konflikten heraushält. Im Falle des Roten Kreuzes aber bedeutet Neutralität, dass alle Kriegsopfer gleichermaßen und in gleicher Weise behandelt werden, was ein Grundgedanke Dunants war, auf den er immer wieder zurückgekommen ist.
Das ist ein Prinzip, welches zumindest dem Roten Kreuz ermöglicht, überall hinzukommen. Das Rote Kreuz war die einzige Organisation, die zum Beispiel in Guantanamo tätig war. Das Rote Kreuz war die einzige Organisation, die Saddam Hussein besuchen durfte. Übrigens hat das IKRK in Genf Partei für Saddam Hussein ergriffen, obwohl er Täter war, als man ihn im Fernsehen in Unterwäsche bekleidet, in demütigender Weise öffentlich vorgeführt hat. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konventionen. Kriegsgefangene dürfen nicht öffentlich gedemütigt werden.
Während Henri Dunants Ideen sich weiter ausbreiten, gerät seine Person plötzlich ins Zwielicht. Seine geschäftlichen Unternehmungen enden in einem Fiasko. Das algerische Projekt, in das Dunant nicht nur sein eigenes Kapital, sondern hohe geliehene Geldsummen investiert hat, zerplatzt wie eine Seifenblase. Der Millionenschuldner Henri Dunant muss den Ausschuss des Internationalen Roten Kreuzes verlassen. Der moralische und existenzielle Schock lassen ihn ins Nichts stürzen. Manchmal gelangt noch eine Meldung in die Presse, dass man Henri Dunant des Nachts auf Parkbänken oder unter Brücken in Paris und London gesehen habe und dass ihn vom Aussehen eines Clochards nichts mehr unterscheide. Als 73-Jähriger wird Henri Dunant rehabilitiert. Im schweizerischen Bezirksspital von Heiden erreicht ihn die Nachricht, dass er zusammen mit Frédéric Passy den erstmalig vergebenen Friedensnobelpreis erhalten wird. Freunde wie Bertha von Suttner und der Journalist Georges Baumberger haben sich für ihn eingesetzt.
Ein typisches Schicksal eines Menschen, der über seiner charismatischen Tätigkeit und Begeisterung und über seinem Ehrenamt seine hauptamtliche Tätigkeit vernachlässigt und sich damit persönlich eigentlich ruiniert hat. Das, was er geschaffen hat, wenn er es heute erleben würde, es ist phänomenal. Es ist ein weltumspannendes Gesetzeswerk. Auf der einen Seite sind die Genfer Konventionen ja ein völkerrechtlich bindendes Gesetzeswerk. Auf der anderen Seite ist die Bewegung des Roten Kreuzes und später Roten Halbmondes entstanden, die dann die Ideen der Neutralität, der Unparteilichkeit, der Humanität in allen Ländern der Welt dann konkret ausgestaltet.
Henri Dunant verfügt, dass der ansehnliche Geldpreis, der ihn mit einem Schlag wieder zum reichen Mann macht, wohltätigen Zwecken zugeführt wird. Er bleibt weiter in einer kleinen Kammer des Heidener Hospitals, wo er am 30. Oktober 1910 stirbt.
Sie hörten Aktenzeichen. Henri Dunant, Gründer des Internationalen Roten Kreuzes, zum 100. Todestag. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.